Man kann in die Luft, man kann in eine Heli hineinsteigen, mit dem Gleitschirm drüber fliegen oder, wenn es erlaubt ist, Drohnen steigen und von so oben runter das Wasser anschauen. Da so einen Fluss, der sich durch eine Waldlandschaft durchschlängelt. Das ist eine Möglichkeit. Das verschafft einem einen Überblick. Da haben wir irgendwie so eine Gesamtschau über die Umgebung und haben so einen Eindruck, wie Wasser sein könnte. Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist, wir tauchen ab. Ich weiss nicht, wer von euch schon taucht ist. Wir können unter Wasser gehen. Wir können das Wasser spüren, nass werden. Wir können das Wasser untersuchen auf seine Temperatur, vielleicht auf die Farbe. Das ist die zweite Möglichkeit. Näher hingehen, drin hineingehen. Und auch beim Bibellesen gibt es zwei Möglichkeiten, gibt es auch die beiden Möglichkeiten. Wir können über einen Bibeltext drüber schauen, über die Bibel drüber schauen und versuchen, so die grossen Zusammenhänge zu erfassen, vielleicht die wichtigsten Personen kennenlernen. Oder aber wir tauchen ein, wir gehen ganz genau rein in einen Text. Und für mich ist das Predigen, Predigtvorbereitung immer wieder eine Chance, aber auch eine Notwendigkeit, genau das zu machen. Einzutauchen in einen Predigtext, in eine Geschichte, wo ich vielleicht schon manchmal drüber geflogen bin beim Lesen und genauer hinzuschauen. Weitere Übersetzungen anzuschauen, Kommentare zu lesen und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Predigtvorbereitung ist darum für mich eine Chance, zum nass werden und eintauchen. Und mein Anliegen ist, dass ihr heute Morgen auch ein bisschen nass werden mit mir zusammen. Der Walter hat es schon angetönt, eine Geschichte, die ich gewählt habe für heute Morgen, in der geht es auch indirekt um Wasser. Ich habe ja das Jahr mehrere Predigten gemacht, so Begegnungen zwischen Jesus und Menschen. Wir haben das letzte Mal den Zachäus ein bisschen genauer angeschaut, wir haben über einen reichen Jüngling uns Gedanken gemacht, wir haben die Begegnung mit der Heidin angeschaut und auch die blutflüssige Frau. Und heute geht es um Jesus und die Begegnung am Brunnen mit der Samariterin. Wir finden den Bericht im Johannes 4. Wenn man in die Evangelien schaut, und das ist schon an und für sich ziemlich revolutionär, dann hat es dort relativ viele Geschichten, wo Frauen eine Rolle spielen, wo Jesus mit Frauen zu tun hat. Und im Johannesevangelium sind diese Berichte am intensivsten und am häufigsten. Wir können sagen, der Johannes hat ein bisschen ein Flair gehabt für Frauen, im besten Sinn. Und die Geschichte, die er hier berichtet, im 4. Kapitel von der Samariterin, das ist der ausführlichste Bericht, den wir lesen über so eine Frauenbegegnung. Und das machen wir jetzt auch. Ich lese die Stelle, Johannes 4, Verse 3 bis 30, aus der Einheitsübersetzung. Und ihr werdet merken, der Text hat es in sich, er ist relativ lang und er hat ziemlich viel Gehalt. Jesus und die Samariterin, Johannes 4. Daraufhin verließ Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sichar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehrten nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden?» Jesus antwortete ihr: «Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.» Da sagte die Frau zu ihm: «Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.» Er sagte zu ihr: «Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her.» Die Frau antwortete: «Ich habe keinen Mann.» Jesus sagte zu ihr: «Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.» Die Frau sagte zu ihm: «Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.» Jesus sprach zu ihr: «Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.» Die Frau sagte zu ihm: «Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.» Da sagte Jesus zu ihr: «Ich bin es, der mit dir spricht.» Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: «Was suchst du?» oder «Was redest du mit ihr?» Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: «Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus?» Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Ersten schon mit Müdigkeit haben müssen kämpfen. Ihr merkt, es ist ein langer Text. Ich habe zum Walter gesagt, Predigt geht ein bisschen länger, aber es ist, weil der Text so lang ist, unter anderem. Es ist ganz schön herausfordernd, die Begegnung, der Text. Und es ist auch klar, dass ich nicht auf alle Details eingehen kann. Aber ein paar Aspekte möchte ich näher mit euch anschauen. Zum Beispiel ein kleines Wörtchen ganz am Anfang vom Text. Das Wörtchen «muss», das ist der erste Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte. Jesus muss durch Samaria reisen. Was für uns noch so logisch tönt und wo wir nicht unbedingt drüber stolpern, ist für die Zeit damals, für die Hörer von damals, ganz irritierend gewesen. Weil das hat überhaupt nicht gestimmt. Jesus hat überhaupt nicht durch Samaria müssen durchreisen. Es hat eine Alternative durchs Jordantal gegeben und die ist normalerweise auch genutzt worden, weil kein Jude ist freiwillig durch Samaria durchgereist. Das heisst, das Muss da ist kein geografisches Muss, sondern es ist eben ein göttliches Muss. Vielleicht erinnert ihr euch an Zachäus, der auf seinem Baum oben hockt und Jesus kommt und sagt: «Komm runter, ich muss in deinem Haus einkehren.» Das ist genau das gleiche, die gleiche Art von Muss, ein göttliches Muss. Da spüren wir etwas von Gottes Regie, von seiner Heilsgeschichte. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist mit seinem Vater verbunden. Er ist dem Willen von Gott verpflichtet, bis zum bitteren Ende. Und darum, wenn er spürt, er muss durch Samarien, dann geht er eben auch durch Samarien durch. Und spannenderweise sind auch die Jünger eingebunden in das Muss. Sie, die zum Posten geschickt werden, zum Lebensmittel einkaufen und damit aber von Jesus weggehen. Erst das macht es möglich, dass so eine 1-zu-1-Begegnung passieren kann am Brunnen. Ich denke, es wäre nie das Gespräch möglich geworden, wenn da eine ganze Schuppel Männer um Jesus herum gewesen wäre. Die Frau hat sich verdrückt, nehme ich an. Also das Muss, da wird etwas von Gottes Regie, von seiner Heilsgeschichte sichtbar. Gott hat die samaritische Frau und ihr Volk schon auf dem Herz, lang bevor Jesus überhaupt an dem Brunnen auftaucht. Jesus muss also durch Samarien reisen. Was ist das für eine Bedeutung auch für uns? Gott führt Regie. Das hat damals gegolten, aber es gilt auch heute und es gilt auch in unserem Leben. Ein zweiter Aspekt. Wir lesen davon, dass Jesus sich müde an den Brunnenrand setzt, von dem Jakobsbrunnen. Müde steht da. Auch wieder ein kleines Wörtchen, wo man drüber fliegen kann, wenn man von weit her schaut. Wenn wir näher hingehen, wird deutlich, es ist ganz ein wichtiges Wort, weil es davon erzählt, dass Jesus eben ganz Mensch und ganz Gott ist. Er lebt in diesen zwei Dimensionen, in diesen zwei Realitäten. Ganz Gott und ganz Mensch. Die Evangelien zeichnen ein Bild von Jesus, wo er uns begegnet als einem Mensch, der müde wird, der erschöpft ist, der manchmal zerschlagen ist und bis zum Tod betrübt am Schluss vor der Kreuzigung. Das heisst, Jesus wird uns gezeigt als jemand, der uns Menschen gleich ist. Und auch das ist wieder so eine wichtige Voraussetzung für die Begegnung hier am Brunnen. Die Menschlichkeit von Jesus, die ist wichtig. Er begegnet dieser Frau müde, durstig, wir können sagen bedürftig. Und das wiederum macht die Begegnung erst möglich. Es ist ein kleines Detail, das auch an uns daran erinnert, Gott wird Mensch für mich. Gott wird Mensch für dich. Er ist ein aufsuchender Gott, der sich uns immer wieder annähert. Etwas weiteres. Da steht im Text, um die 6. Stunde kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Wir haben 3 Angaben. Ein Zeitpunkt, eine Nationalität und eine Absicht. Und gleichzeitig tut dieser Satz eigentlich 3 Fragezeichen eröffnen. Man kann sich fragen, warum ausgerechnet dieser Brunnen? Ich habe gelesen in Auslegungen, es hat Brunnen gegeben, die näher wären an dieser Stadt. Es ist nicht so naheliegend, dass sie ausgerechnet diesen Brunnen aufsucht. Das ist das erste Fragezeichen, warum dieser Brunnen? Der zweite Punkt, den man sich fragen kann, ist, warum um diese Zeit, es steht um die 6. Stunde, das bedeutet, es ist Mittag, es ist brennend heiß. Normalerweise geht man am Morgen früh oder gegen oben, wenn es ein bisschen kühler ist, Wasser holen. Nicht nur warum dieser Brunnen, sondern auch warum dieser Zeitpunkt, kann man sich fragen. Und dann der dritte Aspekt, wir lesen davon, es ist eine samaritische Frau. Sie kommt allein. Auch das ist etwas, was nicht ganz typisch ist. Wasser holen, waschen und solche Arbeiten sind normalerweise in der Gruppe verrichtet worden. Das war auch noch eine Möglichkeit, um ein bisschen zusammen zu lafern. Aber sie kommt allein, ganz allein. Um die 6. Stunde kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Dieser Satz gibt uns so viel Input, so viel Informationen, nämlich es sagt etwas aus über die Rolle, die die Frau hat in der Gesellschaft. Sie ist eine Aussenseiterin. Es sagt etwas aus über ihr Selbstbild. Sie ist nicht wohl in ihrer Haut wahrscheinlich. Sie ist voller Scham und sie sucht nicht Gemeinschaft. und auch ihr Befinden wird irgendwie deutlich. Wir können davon ausgehen, dass sie relativ einsam ist und dass es nicht so einfach ist, ganz allein Wasser zu schöpfen. Wir können also vermuten, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber die Vermutung liegt noch, dass die Frau, und das werden wir auch noch im Verlauf sehen, jetzt, wenn wir ihre Geschichte noch etwas genauer anschauen, eben als stadtbekannte Sünderin die Gemeinschaft der anderen Leute hat gemieden. Dass sie eben bewusst an diesem Brunnen ist, bewusst zu dieser Zeit, um möglichst niemandem über den Weg zu laufen und keinen verächtlichen Blick zu bekommen. Und ausgerechnet hier, zu dieser unmöglichen Zeit, an diesem abgelegenen Ort, mitten in der Einsamkeit, trifft diese Frau auf Jesus. Mir ist hier nochmal neu wichtig geworden, dass Gott weiss, wo wir uns befinden. Auch hier nochmal ein Anklingen an Zachäus. Jesus hat gewusst, dass er auf dem Baum oben hockt. Und auch hier weiss Gott, wo sich die Frau befindet. Und er schickt Jesus zu dem Brunnen. Das gilt auch für uns. Gott weiss, wo er dich antreffen kann. Ja, jetzt eröffnet Jesus das Gespräch. Er sagt, gib mir zu trinken. Wir können jetzt noch darüber diskutieren, wie höflich die Formulierung ist. Das lassen wir jetzt weg. Er eröffnet das Gespräch und dass er es eröffnet, ist bereits ein Tabubruch. Er tut als Mann und als Rabbi eine Frau ansprechen. Und dann erst noch eine, die allein ist. Das geht gar nicht. Er tut als Jude eine Samariterin ansprechen. Auch das, ein Tabu, geht gar nicht. Und dann kommt er noch so in der Schwäche. Er kommt als Bittende auf sie zu. Auch das ist irgendwie nicht die Machtverhältnisse, die sonst gelten haben. Aus meiner Sicht ist es ein Schachzug im Dienst der Liebe, der hier passiert. Jesus macht sich auf eine Art abhängig. Er zeigt sich verletzlich. Und durch das ermöglicht er eine Begegnung auf Augenhöhe. Auch das ist ein wichtiger Aspekt für heute. Jesus möchte auch mit mir und mit dir immer wieder in Beziehung treten. Er sucht uns auf und er kann uns so begegnen, dass wir es eben annehmen können. Jetzt gibt es eben Irritation bei dieser Frau. Jesus fragt sie, ob er etwas zu trinken haben könnte. Und sie findet, was soll das? Wie kannst du ausgerechnet du als Jude mich als Samariterin um Wasser bitten? Ich habe es schon erwähnt, die erste Hürde war ja schon, dass er ein Mann war und sie eine Frau. Das ist schon der erste Grund, warum er es nicht hätte machen sollen. Aber wir haben hier eben noch einen ganz anderen Hintergrund, einen kulturellen Hintergrund. Jedes Kind hat nämlich gewusst, dass zwischen den Juden und den Samaritern eine Feindschaft hat bestanden. Und zwar nicht erst ein paar Jahre, sondern mehrere Jahrhunderte her schon oder lang. Ich möchte kurz hier einen Einblick geben, weil es uns einerseits diese Stelle erklärt, aber andere Stellen in der Evangelie auch noch, wo das anklingt, die Feindschaft zwischen Juden und Samariter. Es hat wirklich ganz eine lange Geschichte. 722 vor Christus, also fast 750 Jahre vor dieser Begegnung, wird nämlich Samaria erobert durch die Assyrer. Und die Herrscher waren noch schlau. Die haben nämlich einen Teil der Samariter, der Bevölkerung, deportiert in fremde Länder und haben von fremden Ländern wiederum Kolonisten dort wieder angesiedelt. Das heisst, man kann sagen, sie haben eigentlich das Volk aufgemischelt und auch durcheinander gebracht, um es zu schwächen. Die Folge davon ist ein Mischvolk, logisch. Die haben nachher miteinander geheiratet und dann hat es da eine Mischung gegeben. Und das hat auch bedeutet, dass der Jahwe-Glaube, der Glaube an Gott der Israeliten, plötzlich nicht mehr allein gezählt hat, sondern mit diesen fremden Völkern sind auch andere Götter ins Spiel gekommen und es ist zu Götzendienst gekommen. Aufgrund dieser Tatsache haben die Samariter noch einen schlechten Ruf gehabt bei den Juden. Und als es darum gegangen ist, später den Tempel zu Jerusalem wieder aufzubauen, haben sie gesagt, nein, ohne euch, ihr habt hier nichts verloren, ihr seid zu wenig rein für diese Arbeit. Das hat das natürlich wieder befruchtet, der Konflikt. Und schließlich 129 vor Christus hat nachher noch ein jüdischer König den Tempel, wo die Samariter dann halt den eigenen aufgestellt haben auf dem Berg Gerizim, hat der jüdische König den noch kaputt gemacht, zerstört. Und das hat dann die Findschaft besiegelt. Also wir haben hier eine riesenlange Geschichte von Fäden, von Missgunst, von Rivalität. Entsprechend ist die Frage, was soll das von dieser Frau, sehr, sehr nachvollziehbar. Überhaupt hat das Kontrastprogramm von Jesus, dass er eben nicht gegen die Samariter war und eher denen freundschaftlich und wohlwollend entgegengetreten ist, das Kontrastprogramm hat immer wieder für Irritation gesorgt. Eben nicht nur bei den Juden, sondern sogar eben auch bei den Samaritern selber. Also wenn es nach den Juden gegangen wäre, hat es zum Beispiel sicher nie ein Gleichnis gegeben, wo ein Samariter als barmherziger Held daraus herausgekommen ist. Jesus macht es anders. Und das ist für mich auch heute noch ganz ein wichtiger Punkt. Gott fragt nicht nach Konventionen. Es geht ihm im Glauben eben nicht um Spielregeln. Es geht nicht um einen Wettbewerb, um besser oder weniger gut, sondern seine Liebe ist inklusiv. Er schließt nicht aus, er schließt ein und macht keine Unterschiede. Jesus zeigt sich da bedürftig, aber er weiss auch, dass er dieser Frau so viel mehr zu bieten hat als sie ihm. Es ist klar, nicht er, Jesus, braucht die Samariterin, sondern sie hat Jesus nötig. Nur weiss sie das in dem Moment noch gar nicht. Dann wird es eben ziemlich theologisch. Und ich habe mich damit getröstet, dass ich ganz sicher bin, dass die Frau Jesus auch nicht verstanden hat, was er da alles erzählt. Aber um das geht es gar nicht in erster Linie. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Es wird in ihm zu einer Quelle werden. Jesus lässt sich jetzt tatsächlich auf eine theologische Diskussion mit dieser Frau ein. Er nimmt sie sozusagen wie als eine Jüngerin an in dem Moment. Er erzählt ihr, dass das lebendige Wasser, das er zu bieten hat, eben nicht nur um einen körperlichen Durst geht, sondern auf einen Durst vom Herz zielt. Wir sehen aus der Geschichte dieser Frau, das wird nachher noch deutlich, ihre Geschichte ist eine Geschichte der Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Liebe, nach Bestätigung, nach Annahme, nach Heimat wahrscheinlich auch. Und genau auf das möchte Jesus antworten. Was er bietet mit dem lebendigen Wasser, ist Vergebung, Erneuerung, Rettung, ewiges Leben. Das Wasser steht für den Heiligen Geist, wo nur er, Jesus, kann geben. Und dann tut er noch ein weiteres Geheimnis lüften. Er sagt nämlich, wer das trinkt, der wird selber zur Quelle. Zur Quelle werden, das ist ein biblisches Geheimnis. Seit dem Bund mit dem Abraham, wo Gott damals ihm sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gesegnet werden beinhaltet immer auch weitergeben. Nass werden, andere nass machen, könnte man vielleicht auch sagen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und auch das hat Gültigkeit bis heute für uns, auch in unserem Leben. Gott segnet dich und ersetzt dich, aber auch zum Segen. Er möchte, dass du für andere zu einer Quelle kannst werden. Wir sind da also hochtheologisch dran, oder? Und völlig abrupt tut Jesus jetzt das Thema wechseln. Und zwar fordert er die Frau auf, ihren Mago zu holen. Also ist ein bisschen überraschend, die Wende, finde ich. Und er konfrontiert sie mit dieser Bitte, oder? Er konfrontiert sie mit ihrem Lebenswandel, mit ihrer vertrackten Lebensgeschichte. Er sagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Dass Jesus das hier macht, sie auf das anspricht, das offenlegt, das ist kein Zufall. Das ist auch keine Willkür. Es ist Absicht. Es ist eine seelsorgerliche Massnahme. Jesus tut ganz bewusst die Finger auf einen Wundpunkt bei dieser Frau legen. Auf einen Wundpunkt von ihrer Geschichte. Er nimmt das Thema auf von ihrer Sehnsucht nach Bestätigung, nach Liebe, Schutz. 5-mal hat sie geheiratet. Und jetzt lebt sie sozusagen in wilder Ehe mit einem 6. Mann. Sie hat immer neue Quellen angezapft. Der Durst aber ist geblieben. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Jesus sagt das einfach so, legt das einfach so offen. Und mir ist der Psalm 139 in den Sinn gekommen, wo der Psalmist sagt, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Das hat so etwas Romantisches, aber in so einem Moment finde ich es ja so recht die Zumutung für die Frau. Und doch, und das spürt sie eben schon, Jesus geht es in keiner Art und Weise um Kritik da. Es geht nicht um Schuldzuweisung und schon gar nicht um eine Demütigung. Was Jesus bewegt, was Jesus veranlasst, dass er das macht, ist seine Retterliebe. Und was die Frau in seinen Augen sieht, ist Barmherzigkeit, Vergebung und Wiederherstellung. Anders kann es nicht sein, sonst wäre sie nämlich wahrscheinlich davon gelaufen. Aber sie bleibt ja, sie streitet auch nichts ab. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Gottes Absicht ist immer die Rettung. Immer. Und wenn er Sachen anspricht in unserem Leben oder auch korrigiert, dann ist das immer im Dienst von der Liebe. Gott kennt dich durch und durch. Er weiss genau, wo du bist. Er weiss auch, wo du dich vielleicht auf Abwägen befindest oder falsche Quellen anzapfst. Das kennen wir ja alle. Aber Gott verwendet das Wissen nicht gegen dich. Sein Blick auf dich ist immer, immer barmherzig. Spätestens jetzt macht es bei dieser Frau Klick. Sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Sag mir doch bitte, wo ich Gott finden kann. Wörtlich steht da im Text, also beschreibt sie so, unsere Väter haben auf diesem Berg, eben im Garizim, angebetet. Ihr Juden aber sagt, man müsse in Jerusalem anbeten. Was gilt denn jetzt, sagt sie zu Jesus. Indirekt bedeutet das, sag mir denn bitte doch, wenn du schon ein Prophet bist, wo ich Gott finden kann. Es gibt Ausleger, die behaupten, was die Frau da macht, ist ein Ablenkungsmanöver. Ist ja noch so schlau. Man kommt auf ihren wunden Punkt zu reden, und dann kommt sie mit irgendeiner frommen theologischen Frage. Ich würde jetzt das ihr nicht unterstellen. Aus meiner Sicht kommt da zum Ausdruck die Sehnsucht, die sie hat nach Gott. Das Wissen darum, dass sie Erlösung und Befreiung nötig hat. Und die Hoffnung, die in dem Moment, in dem Gespräch mit Jesus entsteht, dass vielleicht der Antworten auf ihre Fragen haben könnte. Und Jesus nimmt die Fragen ernst. Er erklärt ihr den Sinn von wahrer Anbetung und er verspricht ihr auch, dass alle Grenzen werden aufgehoben werden, die jetzt Menschen noch trennen. Für mich bedeutet das, auch für mein Leben, Fragen sind in Ordnung. Fragen haben Platz bei Jesus. Und auch Nicht-Verstehen hat Platz. Wie gesagt, ich bin überzeugt, die Frau hat ganz vieles von dem, was Jesus da in dem langen, langen Monolog, den er hat, wo er ihr das mitteilt. Ich glaube, die Frau hat ganz vieles überhaupt nicht verstanden. Das war nicht eine intellektuelle Geschichte, die wichtig war, was passiert ist auf der Beziehungsebene. Und sie merkt, dass sie mit ihren Fragen ernst genommen ist. Und das ist etwas, wo wir auch immer wieder darauf bauen dürfen, dass Gott unsere Fragen ernst nimmt. Und dass all das, was uns beunruhigt, irritiert, umtreibt, uns manchmal vielleicht auch von ihm trennen will, bei ihm in guten Händen ist. Dann erwähnt die Frau noch den Messias. Jetzt kommt sie noch sozusagen mit den Trumpfkarten oder mit dem Ass. Und sagt, legt auch noch offen, dass sie sogar das weiss. Sie weiss sogar, da kommt der Messias. Und wenn der kommt, dann wird er alles erklären. Vielleicht kommt das eben, weil sie es nicht alles ganz versteht. Für mich ist das so wie ein Kairos-Moment. Ein Moment, wo etwas ganz Wichtiges passiert und wo aus meiner Sicht eine Art wie für Jesus als Signal ist, jetzt kannst du dich offenbaren. Jetzt kannst du dich zeigen. Und das macht er. Er offenbart seine Identität. Sie redet vom Messias und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's, wo mit dir redet. Selten ist eine Aussage von so grosser Tragweite in so einem schlichten Satz gefasst worden. Weil in dieser Aussage steckt noch so viel mehr. Jesus sagt, ich bin's, wo mit dir redet, ich bin der Messias. In dem schwingt aber auch mit, ich bin's, wo du suchst. Ich bin der, wo du darauf wartest. Ich bin der, wo du deine Hoffnung drauf setzt. Und ich bin der, wo dir deine Würde zurückgeben kann. Wir sind immer wieder darauf angewiesen, dass Jesus sich auch uns, auch wir, wo wir vielleicht schon lange mit ihm unterwegs sind, als Retter in Erinnerung ruft. Wir sind darauf angewiesen, dass Jesus sich auch uns offenbart und als Retter in Erinnerung ruft, immer wieder. In kleinen Alltagsmomenten, vielleicht in der Zuneigung von Menschen, die uns lieben, wo wir durch das Gottes Liebe erfahren, aber eben auch in der Bibel, in Geschichten wie die wir heute hier anschauen, wo wir in Jesus, den Vater, näher kennenlernen. Spätestens jetzt, wo Jesus das sagt, ich bin, spätestens jetzt realisiert die Frau, dass dieser Mann nicht einfach ein gewöhnlicher Mensch ist. Und man spürt förmlich, wie sie von Aufregung erfasst wird. Das Wasser ist vergessen. Sie lässt ihre Kanne, den Krug, stehen und rennt zurück in ihre Heimatstadt. Erfüllt von Freude, von Dankbarkeit, von Hoffnung. Also da geht jetzt wirklich Post ab in dieser Frau. Und das ist das, was mich berührt. Weil das ist das, was das Evangelium machen kann. Es geht nicht um theologische Richtigkeiten und dass wir alles genau verstehen. Es braucht die Begegnung mit Jesus. Seine Annahme, das Erfahren von gesehen sein in allem, auch im Nicht-Schönen und in dem in Annahme erfahren. Das ist es, was die Frau lässt nachher so lebendig werden und zurück ins Leben kehren, zurück auch in die Gesellschaft. Sie geht zurück in das Dorf oder die Stadt, wo sie sonst ja eben gemieden wird. Also sie geht zurück zu ihren Finden, kann man sagen, wo sie schlecht anschauen. Das ist psychologisch nicht so nachvollziehbar. Es redet davon, dass sie das muss teilen, was sie erfahren hat. Und was mich auch sehr berührt, offenbar ist auch die Scham verschwunden. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Sie wird sichtbar. Und sie sagt zu diesen Leuten dort, kommt her, seht, ich habe vielleicht den Messias gefunden. Auch das finde ich ganz eine schöne Stelle. Kommt her, seht, ich habe vielleicht den Messias gefunden. Da wird deutlich, wie tiefgreifend die Begegnung mit Jesus war. Die Frau ist immer noch die gleiche. Ich meine, ihre Geschichte ist noch gleich. Und die Hitze ist noch gleich. Und die Situation, in der sie drin lebt, ist noch gleich. Und trotzdem ist sie total eine Veränderte. Es hat da ganz ein berührendes Detail. Sie sagt diesen Leuten, kommt her und seht. Vielleicht erinnert ihr euch an Nathanael, wo er berufen wird als Jünger, wenn sie ihn auch gewinnen. Und er findet, was, kann aus Nazareth etwas Schlaues kommen, das er von Jesus gehört. Und dann sagt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer. Wer sagt ihm es, wer weiß es? Der andere Jünger sagt nachher Nathanael, komm und schau. Da ist das Gleiche, kommt her und seht, es geht ums selber erfahren, das ist die Devise. Und dann noch das Zweite, vielleicht. Ich habe vielleicht den Messias gefunden. Sie ist noch nicht völlig fertig mit Jesus. Sind wir ja auch nicht. Sie hat etwas geschmeckt von ihm. Aber sie ist doch ganz am Anfang. Und sie hat noch ganz viele Fragen. Da ist ganz vieles noch nicht klar. Aber sie ahnt etwas, weil ihr Herz etwas erfahren hat. Mich tröstet das im Hinblick auf Evangelisation, weil das passiert ja da. Sie wird eigentlich von der geächteten Sünderin wird sie zu einer Missionarin, von den Heiden. Das ist bahnbrechend. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Mich ermutigt das, und das möchte ich auch euch ermutigen dazu, tun wir doch unsere Erfahrungen teilen. Damit verbunden ist bei mir auch eine grosse Sehnsucht, dass ich Erfahrungen machen möchte. Das ist ja auch eine Voraussetzung. Wir können dann vor allem gut erzählen, wenn wir ergriffen sind. Wir haben Jesus-Begegnungen nötig. Das ist das eine. Aber haben wir doch auch den Mut, davon zu reden, nur Erfahrungen zu teilen. Wir müssen nicht genau das Evangelium erklären, mit den richtigen Begriffen und den richtigen Wörtern, sondern nur das teilen, was wir erfahren haben und wo unser Herz berührt ist worden davon. Und wir können sogar sagen, vielleicht, wir müssen auch nicht einen Absolutheitsanspruch haben und das Gefühl haben, wir haben einfach die Weisheit gepachtet, sondern wir können teilen, was Gott uns bedeutet, was wir mit ihm vielleicht schon erlebt haben. Was wir manchmal verknürt haben, auch mit ihm und verzweifelt im Glauben. Aber dort, wenn wir dort echt sind, kann etwas passieren. Weil die Menschen, die sehen die Frau und die merken, da ist etwas komplett anderes. Die spüren das und sie gehen raus und es passiert eine Art eine Erweckung. Hab Mut, deine Erfahrungen zu teilen. Auch wenn die Glaube ein Stückwerk ist, auch wenn du dich immer wieder vielleicht auch nicht als glaubwürdig empfindest, nicht als Vorzeigechrist. Es geht nur ums Bezeugen, nicht ums Überzeugen. Es geht nur ums Bezeugen. Das Überzeugen, das ist Sache von Gott. Das ist der Heilige Geist, der gefragt ist. Ja, wir sind eingetaucht. Die sind zusammen mit mir eingetaucht in eine ganz ungewöhnliche Begegnung. Eine Begegnung zwischen einem durstigen Mann und einer Aussenseiterin. Wir haben gesehen, dass es mit einer einfachen Bitte anfängt und in ein religiöses, fast philosophisches Gespräch mündet, wo im Verlauf dieses Gesprächs eine zerrüttete Lebensgeschichte ans Licht kommt und eine Frau einen Neuanfang erlebt. Zurück ins Leben kommt, zurück in die Gemeinschaft. Wir sind eingetaucht in die paar Aspekte und ich hoffe, ihr seid ein bisschen nass geworden. Ich möchte abschließen mit einem Fazit. Es ist für mich ein Fazit, wo der Johannes 4, die Stelle, die Begegnung am Brunnen, eine Art zusammenfasst. Aber eigentlich, und das finde ich hoch faszinierend, eigentlich das ganze Evangelium. Weil die Begegnung, was da alles passiert, eigentlich ist es wie ein Beispiel, wie Gott ist. Ein Beispiel, was Evangelium bedeutet. Gott wird Mensch. Aufsuchend, Brücken schlagend, den Einzelnen würdigend, voller Barmherzigkeit, Schuld vergebend, Leben verändernd, schreibt er seine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die im Moment verfilmt wird, nicht zum ersten Mal. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich alle irgendwelche Jesus-Filme schon mal gesehen. Ich bin selber persönlich sehr skeptisch diesen Filmen gegenüber. Aber was das erste Mal ist jetzt, ist, dass es eine Serie gibt über Jesus. Wahrscheinlich werden viele von euch das schon wissen, The Chosen. The Chosen ist Englisch, heisst entweder, es kann eben beides bedeuten, der Auserwählte, oder man kann sie Mehrzahl auch sagen, die Auserwählten, bezogen auf die Jünger noch. Wo die Geschichte mir von meiner Schwester, also die Serie, ist eine TV-Serie, empfohlen ist worden, habe ich ein bisschen gelächelt, weil ich liebe sie sehr und wir haben es mega gut, aber meistens haben wir nicht so den gleichen Geschmack. Wenn sie mir etwas empfiehlt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und da sowieso, weil ich habe gar keine Lust darauf. Weil ich nicht gerne habe, wenn mir jemand vorschreibt, wie Jesus in meinem Kopf aussieht, unter anderem. Und gleich habe ich dann gewagt, dahin zu gehen. Und man kann sich darüber streiten, ob das Sinn macht, so eine Serie. Man kann sich darüber streiten, ob Serien generell okay sind, weil sie auch manchmal Suchtpotenzial haben. Aber was der Dallas Jenkins hier macht, seit dem 99 ist das im Gang, es ist im Moment an der dritten Staffel, mich hat es mega fest berührt. Mich hat es überrascht und gewonnen. Und ich habe mega Freude an dieser Serie bekommen. Und ich mache jetzt nicht Werbung. Ich habe so nicht abgesprochen mit unseren Pastoren, wie ich das überhaupt erwähnen darf. Aber ich habe die Szene von Jesus und der Frau am Brunnen mitgebracht und werde jetzt meine Predigt und eine Art auch den Gottesdienst schon bald ein bisschen mit dem abrunden. Und ich möchte euch einladen, lasst euch doch darauf ein. Auch wenn ihr jetzt vielleicht gar nicht Lust habt drauf, oder wenn ihr skeptisch seid, oder wenn ihr vielleicht Tendenz habt, denken, aber das steht nicht genau so im Evangelium und so, klar nicht. Sie haben Sachen müssen ausschmücken. Probiert mal einfach mit dem Herz zu schauen und mal zu schauen, was es mit euch macht.